willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt. Schön, dass du heute dabei bist, wenn wir uns gemeinsam auf eine Reise begeben, die deinen Alltag, deine Einkäufe und vielleicht sogar deinen nächsten Restaurantbesuch mit ganz neuen Augen sehen lässt. Ich bin Mona.
Und ich bin Lena. Vielleicht kennst du uns schon durch unseren Foodblog Zimtliebe. Bei uns findest du schnelle und einfache Rezepte für jede Gelegenheit. Nicht nur von Mona und mir, wir sind ein kleines Team aus super motivierten Foodies.
Oh Lena, du schweißt aber etwas ab, oder? Darum geht's doch heute gar nicht.
Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Aber es ist halt unser Herzensprojekt.
Ja, stimmt auch wieder. Pass auf, wir packen dir den Link zum Foodblog auf jeden Fall in die Shownotes. Dann kannst du nach dieser Folge und nachdem du uns abonniert hast, einfach mal reinschauen. Mein persönliches Lieblingsrezept ist übrigens, ganz passend zur heutigen Geschichte, Rotweinkuchen.
Oh ja, den liebe ich auch. Den müsst ihr da draußen unbedingt mal nachbacken. Super einfach und richtig lecker. Aber jetzt haben wir echt genug geplaudert. Wir machen jetzt endlich mal weiter, damit wir mit unserem ersten Fall starten können. Wir sind nämlich hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau. Wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Und wir tauchen heute in eine Welt ein, die für viele das Sinnbild von Genuss, Eleganz und Tradition ist. Wir sprechen über Wein.
Wein.
Genau, Lena.
Trinkst du eigentlich Wein?
Ja, tatsächlich trinke ich nicht so gerne Wein, muss ich sagen. Also wenn überhaupt, dann trinke ich so eine Weinschorle, aber mehr auch nicht. Also jeder Weingenießer würde wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, geht gar nicht. Aber so pur, ja, weiß ich nicht. Du? Ja,
ich bin auch nicht so ein Weintrinker, nicht so ein Fan, vor allem nicht so Rotwein, das ist mir irgendwie zu derb, aber am Weinfest geht schon mal ein oder zwei Gläser so schön süßen Wein, der ist okay.
Ja, da muss man dazu sagen, wir wohnen ja in Bad Hersfeld in so einer ganz kleinen Stadt in der Mitte von Deutschland, ne?
Ja.
Genau. Und da gibt es nämlich jedes Jahr, wann ist das Weinfest eigentlich?
Es war jetzt im
August? Juli? August? Also immer im Sommer irgendwann,
ja,
ne?
Genau.
Das ist auch super schön, weil wir haben eine ganz, ganz tolle Stiftsruine mit so einem Park drumherum, kann man sagen. Ne? Und dann findet das Weinfest da immer statt und man sitzt da sehr schön. Und dann kann ich mir vorstellen, schmeckt der Wein doch sehr gut, oder?
Da schmeckt er besser als zu Hause.
Ja, aber es ist ja schon so, für viele Weinkenner gehört ja der Wein einfach irgendwie dazu. Also gerade in so Sternerestaurants und so, ne, da ist ja dann auch immer die Weinbegleitung. Ja. Da taucht ja dann immer so ein Sommelier auf und erzählt dann immer eine riesen Geschichte über den Wein. Also eigentlich ist ja die Geschichte um den Wein das viel spektakulärere als der Wein selber, denke ich mal. Ne?
Oder zu italienischem Essen ist ja auch ganz klassisch, dass zur Pizza Wein getrunken wird.
Genau, das stimmt. Aber dann machen wir jetzt einfach mal weiter, ne?
Ja, der Wein ist nicht das edle Getränk der Genießer. Ich habe schon oft gelesen, dass dafür richtig viel Geld ausgegeben wird. Für manche ist ein guter Wein mehr wert als ein Haus. Wir reden hier nicht über irgendeine billige Flasche aus dem Supermarkt, die man freitags zum Abendessen trinkt. Wir reden über Investitionen, über Sammlerstücke, die in klimatisierten Keller eingelagert werden und deren Wert mit jedem Jahr steigt. Es ist ein Milliardengeschäft, Mona. Ein Business, in dem ein einziger Jahrgang das Schicksal eines Weinguts besiegeln kann.
Absolut, Lena. Und genau das ist das Faszinierende an der Weinwelt. Obwohl eine Geschichte über Wein doch erstmal sehr romantisch, fast poetisch klingt. Man denkt an malerische Weinberge in der Toskana, an alte Chateaus in Frankreich, an Winzer, die seit Generationen ihr Handwerk perfektionieren und von Hand jede einzelne Rebe ernten, um die Trauben mit ganz, ganz viel Liebe weiterzuverarbeiten. An die kleinen Details, die das Aroma ausmachen, an die Liebe zur Natur. Man denkt an Geschichten, die sich über Jahrzehnte hinweg entfalten.
Ja, man denkt an sowas. Und das ist ja auch der Zauber, der die Leute so in seinen Bann zieht. Dieser Mythos vom perfekten, vom einzigartigen, vom jahrhundertealten Wein. Man stellt sich vor, wie man einen Tropfen Geschichte im Glas hat. Man liest über Jahrgänge, die als die Jahrhunderte bezeichnet werden, und man träumt davon, eine dieser Flaschen in den Händen zu halten. Aber glaub mir, und das ist ja unser Thema heute, auch hier gibt's Abgründe, tiefschwarze, ja fast blutrote Abgründe.
Richtig, heute erzählen wir die unglaubliche, aber wahre Geschichte von einem Mann, der schaffte, die gesamte Weinwelt zu täuschen. Es ist eine Geschichte, die uns alle zutiefst schockieren sollte, denn sie stellt die Frage, was wir eigentlich für Echtheit halten. Es geht um eine Blase aus Eitelkeit, Gier und blindem Vertrauen, die einfach nur darauf gewartet hat, zu platzen. Eine Geschichte über einen Menschen, der in Rekordzeit zu einem Star aufstieg und sich dann als der größte Schwindler überhaupt entpuppte.
Mach dich gefasst auf den Aufstieg und Fall eines vermeintlichen Genies, das die teuersten Weinkeller der Welt mit Flaschen füllte, die direkt aus seiner Küche stammten. Eine Story so verrückt, dass man denken könnte, es sei ein Netflix-Thriller mit einem Hauptdarsteller, der das perfekte Pokerface hatte.
Ein Mann, der sich mit den Mächtigen der Welt an einen Tisch setzte und mit ihnen lachte und trank und sie dabei alle an der Nase herumführte. Aber es ist tatsächlich alles echt.
Wir entkorken heute den Fall des größten Weinfälschers aller Zeiten. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Rudy Kuniwahan. Wir versprechen dir, das wird eine wilde Fahrt. Bleib also unbedingt dran, denn nach dieser Episode wirst du deinen Wein niemals wieder so genießen wie vorher. Du wirst dich fragen, ob du jemals wirklich den Wein im Glas hattest, für den du bezahlt hast.
Stell dir also Folgendes vor. Du bist auf einer exklusiven Weinverkostung, irgendwo in Beverly Hills oder Manhattan. Die Luft ist erfüllt vom Duft alter Eichenfässer, von fruchtigen und erdigen Noten. Champagner fließt, der Kaviar wird eiskalt serviert, das Licht ist gedämpft. Um dich herum nur die besten Weine, die teuersten Jahrgänge, perfekt dekantiert. Die Leute tuscheln, reden über die neuesten Deals und die besten Flaschen. Und dann kommt er, ein junger, smarter Mann mit asiatischem Hintergrund, Designeranzug, perfekt sitzende Frisur.
Und er ist ein echtes Mysterium. Sein Name? Rudy. Rudy Kuniwahan. Geboren in Jakarta, Indonesien und dann, wie aus dem Nichts, eine Legende in der Weinszene. Man wusste nicht viel über ihn, aber man kannte ihn. Jeder, der Rang und Namen hatte, wusste, wer Rudy war. Er tauchte in der Szene auf wie ein Phantom. Und niemand fragte nach seiner Herkunft, weil er so sehr mit seinem Charme und seiner Großzügigkeit blendete.
Irgendwie war er das neue Wunderkind, ein Star unter den Superreichen in der Weinszene der USA. Ab 2003 war er Stammgast bei den berühmtesten Auktionen und er fiel auf. Nicht nur, weil er unfassbare Summen ausgab, sondern weil er die Weinwelt kannte so wie sonst kaum jemand. Er war ein Phänomen, als hätte er die Datenbank aller Weine der Welt im Kopf.
Über was für Summen reden wir denn hier eigentlich?
Lena, wir reden hier über 10 Millionen Dollar in nur einer Auktion und das in wenigen Minuten.
Millionen von Dollar, das ist ja unglaublich.
Ja, er hat mal für über 3 Millionen Wein bei einer einzigen Auktion gekauft. Es war nicht nur Geld, das war eine Machtdemonstration.
Ja, er zeigte der Welt, ich bin hier, ich gehöre dazu und ich kann mir alles kaufen, was ich will.
Und was ihn besonders machte, Rudy hatte einen sagenhaften Gaumen. Angeblich konnte er Weine blind verkosten und nicht nur das Weingut, sondern auch den Jahrgang erkennen. Manche munkelten sogar bis auf den Monat genau. Das machte ihn zu einer Art Gottheit in der Weinwelt. Die Leute bewunderten ihn dafür. Sie wollten mit ihm befreundet sein, von ihm lernen, von ihm probieren.
Er war der Leonardo da Vinci der Weinszene. Und seine Partys?
Legendär. Er hat nicht nur Wein gekauft, er hat ihn auch geteilt. Es gab Magnumflaschen von Romanée Conti, Chateau Petrus. Weine, die man sonst nur hinter Panzerglas in Museen sieht. Die Leute rissen sich darum, eingeladen zu werden. Er war also irgendwie der Weininfluencer, bevor es Influencer überhaupt gab.
Wie krass ist das denn bitte? Aber klar, irgendwann kommt die Frage, woher kam all das? All der Wein, all das Geld, das konnte ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Er hatte scheinbar eine unerschöpfliche Quelle für die seltensten Weine der Welt. Und das macht ihn so attraktiv und gleichzeitig so mysteriös.
Ja, voll. Aber Anfang war das alles nicht so klar. Rudy sagte nämlich, er hätte eine unglaubliche Weinsammlung geerbt, aus Indonesien, von seiner wohlhabenden Familie. Er sprach auch von geheimen Deals mit alten Sammlern aus Europa. Er war so überzeugend. Charmant, gebildet, immer höflich. Er konnte die Menschen einfach unfassbar gut begeistern.
Da muss ich dich mal kurz unterbrechen. Aber irgendwie erkennt man in solchen Charakteren doch immer wieder Parallelen, oder? Dieser Typ Mensch, der mit unheimlicher Überzeugungskraft und scheinbar grenzenlosem Wissen auftritt, aber hinter den Kulissen etwas ganz anderes abzieht.
Absolut. Das ist ein psychologisches Phänomen. Diese Menschen haben oft eine andere Aura. Eine Ausstrahlung, die einen glauben lässt, dass sie etwas Besonderes sind. Sie sind charmant, gebildet, immer höflich und sie können die Menschen einfach unfassbar gut begeistern. Man will ihnen glauben, dass die Geschichte so viel spannender ist, als man denkt.
Es ist der Zauberer, dem man nicht auf die Finger schauen will, wenn man die Illusion so genießt. Und Rudy war ein Meister dieser Illusion.
Ja, er verkaufte sogar große Teile seiner Sammlung über berühmte Auktionshäuser, darunter eines in New York. 2006 zum Beispiel versteigerte er Weine im Wert von über 35 Millionen Dollar in nur einer Woche. Das war die bis dahin größte Weinauktion der Geschichte, die damals von einem einzigen Sammler veranstaltet wurde.
Aber es gab damals schon Hinweise, dass nicht alles so perfekt war, wie es schien. Hinweise, die man damals lieber ignoriert hat.
Der erste Riss im Kartenhaus ließ jedoch trotzdem nicht lange auf sich warten. Im Jahr 2007 bot Rudy über ein renommiertes Auktionshaus in New York mehrere Flaschen Clos de la Roche 1929 an. Ein Wein des weltberühmten burgundischen Weinguts Domaine-Pinson. Blöd war nur, dieser Wein existierte überhaupt gar nicht. Zumindest nicht aus diesem Jahrgang. Laurent Pinson, der damalige Besitzer, wusste genau, sein Weingut begann erst 1934, diesen Wein zu produzieren.
Was für ein Fail. Das ist, als würde jemand behaupten, er habe ein iPhone von 1995. Obwohl die Idee mit einem iPad-großen iPhone charmant wäre. So groß waren die Handys damals doch, oder?
Ja, fast. Wusstest du zum Beispiel, dass das Dynatec 8000X von Motorola aus dem Jahr 1983 das erste kommerzielle Handy war und fast ein Kilo wog?
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da war ich ja noch nicht mal geboren, also.
Ja, krass. Ne? Ich meine, ich war da ja auch noch ganz, ganz mini und habe mich für Handys noch nicht so interessiert. Ja. Aber das ist schon krass. Ich meine, wer schleppt denn ein Kilo schweres Handy mit sich rum?
Ja, also so flexibel bist du damit nicht.
Nicht wirklich, ne? Aber übrigens, du kennst ja auch die Zeiten von SMSen gar nicht mehr, ne?
Nee, nicht wirklich.
Du kennst nur noch WhatsApp.
Ja,
weil damals,
überwiegend.
Ja, genau, weil damals, ich hatte ja dann Ende der 90er hatte ich ja mein erstes Handy, ne, und damals konnte man ja nur SMSen schreiben und man, da ging ja wirklich nur 160 Zeichen und dann war ja so eine SMS zu Ende, da musste man sich schon immer extrem kurz fassen.
Ja.
Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee, wenn ich manchmal mit Freunden Sprachnachrichten austausche und die gehen 3 Minuten.
Genau, wäre damals unmöglich gewesen.
Ja.
Aber jetzt zurück zu unserem Fall. Pinson war natürlich fassungslos und super wütend. Er flog persönlich nach New York, betrat den Auktionssaal kurz vor Schluss und forderte, dass alle Flaschen aus dem Angebot entfernt werden. Du kannst dir vorstellen, was da los war.
Ehrlich gesagt möchte ich mir das gar nicht so genau vorstellen. Das war doch sicher ein Erdbeben in der Weinwelt.
Ein Erdbeben mit anschließendem Tsunami, könnte man schon fast sagen. Denn wie es so häufig ist, folgte nach dem Knall nicht nur Fassungslosigkeit. Viele konnten und wollten es anfangs gar nicht glauben.
Sie waren einfach viel zu sehr in Rudys Sog geraten. Doch dann kam ein weiterer Name ins Spiel, oder?
Ja, genau. Bill Koch, Milliardär und überzeugter Weinsammler. Auch er war auf Rudy reingefallen, aber er startete eine eigene Privatermittlung, setzte Detektive auf Rudy an und sammelte über 10.000 Seiten Beweise. Und das war dann wirklich der Anfang vom Ende.
Oh, ich glaube, man sollte sich wahrscheinlich nie mit einem Milliardär verscherzen.
Zumindest sollte man ihn nicht finanziell betrügen. Denn durch seine Ermittlungen kam die Bombe dann endgültig zum Platzen. Im März 2012 stürmte das FBI Rudys Villa in Los Angeles. Und was sie dort fanden, war, sagen wir es mal, wie es ist, eine Mischung aus Frankenstein-Labor und Hobbykeller. Jetzt, Lena, was denkst du, was haben die Ermittler da so zu Gesicht bekommen?
Ich kenne mich ja echt nicht so gut aus, wenn es um Weinfälschen geht. Aber bei diesen Dimensionen würde ich eine super professionelle Fälscherwerkstatt erwarten, oder?
Nee. Es gab nämlich keine Edelmanufaktur, kein Hightech-Weinlabor.
Sondern?
Eine ganz normale Haushaltsküche.
Eine Küche? Du meinst, er hat diese legendären Weine, die für Millionen von Dollar verkauft wurden, in seiner Küche zusammengemixt. Das ist ja unglaublich.
Ja, das kannst du laut sagen. In dieser Küche fand man die Beweise. Die Beamten fanden alte Korken, Etikettendrucker, Wachskapseln, Pipetten, leere Flaschen, Etikettenlösungsmittel, Filtertüten und billigen Wein. Er mixte, er füllte um. Er etikettierte neu und er machte es so gut, dass er selbst die feinsten Gaumen der Welt täuschte. Seine Fälschungen waren echt so überzeugend, dass manche Weinkenner Jahre brauchten, um zu erkennen, dass sie belogen worden waren. Es war buchstäblich eine ganze Industrie vorgeführt worden. Und das alles mit Cabernet aus dem Supermarkt.
Das ist echt unfassbar.
Ja, er wurde 2013 in New York zu 10 Jahren Haft verurteilt, wegen Betrugs und Fälschung. Es war übrigens auch der erste Weinfälschungsprozess überhaupt in der US-Geschichte.
Was ist das denn für eine Geschichte? Da bleibt doch sicher ein bitterer Nachgeschmack.
Ja, schon, denn viele Weine, die Rudy verkauft hatte, sind heute einfach wertlos. Sammler weltweit, die sehr viel Geld investiert hatten, mussten zig Millionen abschreiben. Einige wollten ihre Flaschen behalten als Mahnmale, wie sie sagten. Andere verklagten die Auktionshäuser.
Kann man nachvollziehen. Und Rudy selbst?
Er kam 2021 wieder auf freien Fuß und wurde abgeschoben. Zurück nach Indonesien. Und Gerüchten zufolge soll er heute wieder im Weinbusiness tätig sein. Aber dieses Mal ganz legal, sagt man. Für private Sammler, die vergleichen wollen, wie nah seine Fälschungen dem Original kommen.
Legal fälschen, das muss man auch erstmal können.
Ja, tja, vielleicht ist es eine Art von Ironie. Aus einem der größten Betrüger wird ein Dienstleister, ein lebender Mythos oder eine Warnung. Und was lernen wir jetzt so daraus?
Dass selbst in den besten Kreisen, wo Weinflaschen mehr kosten als das Auto, das vor meiner Tür steht, niemand vor Betrug sicher ist. Und dass Geschmack manchmal einfach nur eine Illusion sein kann.
Also, wenn du das nächste Mal ein Glas Wein trinkst, denk kurz daran, ob der Jahrgang wirklich das ist, was auf dem Etikett steht. Ob der Wein wirklich 60 Jahre alt ist oder nur gut gemischt.
Denn manchmal ist der bitterste Nachgeschmack nicht der des Weins, sondern der Täuschung.
Das war eiskalt serviert. Nächste Woche gibt's übrigens eine neue Story rund um unsere Lieblingsbeschäftigung, das Essen. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonnier uns gleich hier. Also, ich würde es ja sofort tun.
Ich auch auf jeden Fall. Wir freuen uns jetzt schon auf dich und auf unser nächstes Thema. Es geht um Nachhaltigkeit, die oft nur ein Versprechen ist. Ist der Bio-Apfel wirklich besser? Und wer lügt uns an, wenn es um gesunde Ernährung geht?
Wir tauchen ein, wenn es um die schmutzigen Geheimnisse der Lebensmittelindustrie geht. Also Mädels, Jungs, bleibt hungrig und wachsam.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.